Herzlich willkommen bei Paula lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Lotte und wir reden über das verflixte, kleinschrittige Leben und wie es einfach besser wird. Stück für Stück. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Lotte.
Hallo Paula.
Was übrigens ein schöner Name ist.
Dankeschön.
Ich mochte das, Lotte. Vielen Dank auch, dass du von sehr, sehr weit weg herkommst und zwar relativ spontan, weil ein Platz frei geworden ist und jetzt hier wach vor mir sitzt. Das bewundere ich. Könnte aber im Alter liegen.
Kann sein. Ich bin super fit.
Sehr gut. Okay, du hast mir schon öfter geschrieben und möchtest über welches Thema sprechen?
Ja, ich habe dir schon öfter geschrieben und ich glaube, es war jedes Mal dasselbe Thema. Ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich kann mich schwer öffnen.
Mhm.
Heißt, ich kann schwer tiefe Beziehungen eingehen. Und das ist so mein Hauptproblem, sag ich jetzt mal, oder mein Hauptthema. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass du so ein bisschen ein paar Tipps geben könntest, weil ich echt schon lange an mir arbeite und irgendwie nicht wirklich weiterkomme in der Hinsicht.
Wie äußert sich das nur schwer öffnen?
Soziale Kontakte. Also ich würde schon sagen, dass ich schnell mit Leuten in Kontakt komme, aber dass ich irgendwann Stopp sag, also so gefühlsmäßig und nie so richtig tiefe Beziehungen eingehen kann. Oder nicht nie, aber sehr selten oder schwer.
Und das betrifft Freundschaften wie romantische Beziehungen?
Ja, beides.
Mhm. Okay. Kannst du mal eine Situation beschreiben oder irgendwie einen Fall, wo es dir besonders eindrücklich klar wurde?
Also mir war es eigentlich nie so wirklich bewusst. Wie gesagt, ich befasse mich halt schon lange mit mir selber und ja, dann wurde mir es halt irgendwann mal klar oder auch durch, also viele haben halt reflektiert oder mir gesagt, ja, dass ich so und so sei und mir war das aber nie so wirklich bewusst, aber sorry, ein Beispiel. Als ich nach den Beziehungen mein Verhalten reflektiert habe.
Mhm.
Beispielsweise habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich immer andere Sachen gesagt habe, die ich aber eigentlich gar nicht gemeint habe. Also ich habe nicht das geäußert, was ich eigentlich fühle oder denke oder was ich auch möchte. Und das war mir in den Situationen nie bewusst. Erst im Nachhinein.
Mhm. Also zum Beispiel, ich helfe dir beim Umzug, obwohl das ist ein blödes Beispiel. Niemand will beim Umzug so gerne helfen. Aber klar fahre ich mit dir in Urlaub, aber eigentlich wolltest du es nicht.
Ja, ein anderes Beispiel, bei meinem Ex-Freund zum Beispiel, konnte ich nicht wirklich sagen, hey, ich möchte dich öfters sehen oder ich möchte jetzt länger bei dir sein. Ich konnte das einfach nicht. Und dann gab es halt zum Beispiel eine Situation, wo ich gerne, also mir ging es da schlecht, es war was, also es war ein Thema, das mich belastet hat. Und der wusste das auch. Und ich konnte es aber nicht sagen, dass ich bei ihm noch länger bleiben möchte oder dass ich noch mehr Unterstützung von ihm brauche. Und
okay, also tatsächlich ja. Dinge, die dich betreffen und die zu deinen Lasten gehen.
Ja.
Okay.
Ja, genau.
Okay. Ich hatte das so verstanden, dass du Dinge nicht sagst, die die betreffen. Aber das ist ja traurig dann.
Mhm.
Also gerade, wenn man einfach Hilfe braucht und sie sich nicht holt, ne? Obwohl das sicher eine Option gewesen wäre.
Ja, genau. Und im Nachhinein dachte ich mir auch, wieso habe ich das nicht einfach gesagt? Aber ich konnte es in dem Moment nicht. Und manchmal erwarte ich dann auch von anderen, dass sie meine Gedanken lesen oder irgendwas machen, was ich gerne hätte, aber ich kann es nicht mehr aussprechen und dann kann ich es auch nicht erwarten.
Mhm. Ja, klar, die Leute können keine Gedanken lesen, ne?
Ja, das ist mir noch nicht so lange bewusst.
Aber das führt natürlich dazu, dass du Beziehungen führst, in denen du gar nicht so stattfindest, wie du eigentlich stattfinden solltest.
Ja, genau.
Ja. Was ja doof ist.
Das stimmt.
Wenn jemand sagte, sinngemäß, ich will dich heute nicht sehen, weil ich gehe Fußball spielen, grillen, was auch immer. Und du hättest aber eigentlich unbedingt die Ansprache gebraucht. Was sagst du dann in solchen Situationen?
Ja, da bin ich direkt so, dass ich, also Kontakt abbrechen ist jetzt übertrieben gesagt, aber dass ich nicht darauf eingehe und sage schon okay und dann aber so übertrieben zu Hause weinen. Mhm. Also, ja.
Also aber fast kindlich dann so, also da schmolzt du dann?
Ja.
Mhm. Okay.
Also gut, ich war jetzt vor 1,5 Jahren das letzte Mal in Beziehung und da hat sich schon ein bisschen gebessert. Aber das, so war ich früher schon immer viel. Also sobald jemand mir zeigt, hey, er will jetzt was anderes machen und ich bin nicht Nummer eins und nicht Priorität, dann ziehe ich ganz schnell zurück. Und es verletzt mich auch extrem.
Mhm. Wobei die anderen ja nicht wissen können, logischerweise, dass du das jetzt gerne hättest, weil du immer sagst, okay, ne?
Genau.
Kriegen die, das ist jetzt ein blödes Wort, aber kriegen die das Gezicke dann mit? Also lässt du die das spüren oder machst du das ganz im stillen Kämmerlein?
Ja, das Zweite. Oder mhm. eigentlich eindeutig das Zweite.
Okay, das heißt, niemand außer dir weiß, wie es dir wirklich geht.
Außer es stapelt sich halt auf und es kommen ganz viele Situationen, die, in denen ich mich so fühle, irgendwann lasse ich dann ein bisschen was raus. Mhm. Aber eher versuche ich immer zurückzuziehen, weil ich halt auch immer denke, ja, die andere Person hat ja recht oder ich müsste es ja äußern. Also ich suche den Fehler schon immer an mir oder mhm. bei mir.
Wenn dich jemand um Gefallen bittet in deinem Freundeskreis, bist du dann immer die Erste, die sagt, ja, Jura?
Nee.
Nee, okay, gut.
Also wenn ich Zeit habe und wenn es für mich passt, dann ja, aber ich bin jetzt nicht die, die sofort springt und alles macht, ehrlich gesagt.
Nee, ist ja okay. Aber du kannst dann schon differenzieren zwischen, das möchte ich lieber machen und das will der andere gerade.
Ja.
Okay, das heißt, dieses nicht sagen können, was du eigentlich brauchst, bezieht sich schon eher auf romantische Beziehungen.
Ja.
Okay. Ist ein bisschen wie beim Ratespiel.
Ja, sorry.
Ist es, machen Sie etwas mit Stethoskop? Ja. Okay, sind Sie vielleicht?
Das nein, stimmt.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine große Schwester.
Mhm. Wie ist das Verhältnis?
Mal so, würde ich sagen. Aber generell schon eng. Also ich kann mit ihr eigentlich über alles sprechen. Und sie hört mir auch immer zu. Und ich würde schon sagen, dass es sehr eng ist.
Seid ihr mit beiden Elternteilen aufgewachsen?
Nein. Nur, beziehungsweise doch, bis ich 12 war, ist meine Mama ausgezogen. Und dann habe ich bei meinem Papa mit meiner Schwester zusammen gewohnt. Mhm. Bis sie dann irgendwann mit 19, 20 ausgezogen ist. Und ich dann 2, 3 Jahre später.
Und habt ihr eure Mutter noch gesehen?
Ja, wir haben sie schon immer regelmäßig gesehen, aber eigentlich war sie sozusagen schon weg für mich, als sie ausgezogen ist. Also sie war auch nicht emotional so wirklich da. Obwohl wir, also wir haben sie physisch schon immer gesehen, aber sie war einfach nicht mehr da.
Weil sie einfach so ist oder hat sie psychische Themen?
Sie hatte oder hat immer noch psychische Themen und es war auch der Hauptgrund.
Mhm.
Ja, ich habe auch öfter überlegt, also wie das denn früher war. Ich habe halt auch ganz viel schon über meine Kindheit nachgedacht, aber konnte mich da nicht so ganz dran erinnern, wie meine Eltern so waren, ehrlich gesagt. Aber mir wird immer nach und nach klarer, dass sie eigentlich schon immer so waren. Also ich finde meine Eltern beides sehr kindlich noch.
Mhm.
Ja.
Beschreib mal.
Also ich glaube, mir fällt das jetzt nur so extrem auf, weil ich so drauf achte. Aber mein Papa, der macht aus allem einen Spaß. Also er, ja, für ihn ist alles witzig, aber eher so ins Negative gemeint. Also er beleidigt zum Beispiel andere oder macht sich viel lustig über andere.
Also so ein Zyniker, oder?
Ja, genau.
Mhm.
Und
auch über dich?
Ja, das war auch in der Kindheit viel so, dass er immer viele Späße über mich gemacht hat, aber mich das natürlich voll verletzt hat. Und er mich auch ein bisschen immer bloßgestellt hat, so vor anderen. Ich glaube nicht mal, dass er das so böse gemeint hat, aber das ist einfach seine Art. Er sagt heute auch immer ganz oft, er ist der Tollste, aber gleichzeitig sagt er auch, dass niemand ihn mag oder er anders ist als andere, aber er der einzig Normale ist. Mhm. Das ist so eine Aussage, die er gerne tätigt.
Okay. Ja, wie auch immer. Aber hast du ein Beispiel dafür, wie er, wo du dich verletzt gefühlt hast?
Als ich ein Kind war oder jetzt?
Ja, durch ihn. Also was hat er so für Sprüche gemacht?
Also es ging schon oft immer so um die Figur, ja, dass ich jetzt wieder so Speckröllchen habe und ja, dass mir Sport doch auch gut tun würde. Und
aber du bist eher jetzt gärtenschlank. Warst du als Kind ein bisschen speckig?
Nee, überhaupt nicht. Also meine Schwester und ich waren so, wir waren wirklich sehr dünn. Ich weiß auch nicht, das kann ich mir auch nicht so wirklich erklären, aber ich habe das damals schon so reflektieren können und habe sogar gesagt, hey, aber das ist ein Thema in der ganzen Familie irgendwie. Ich habe damals aber schon gesagt, dass es solche Aussagen halt zu Essstörungen führen. Und das wurde aber trotzdem nicht wirklich ernst genommen. Wo ich mich noch gekränkt gefühlt habe oder so erniedrigt ist jetzt das falsche Wort, aber so bloßgestellt, da weiß ich noch eine Situation, da war ich zu Hause mit meiner Cousine und dann haben wir gespielt und dann hat mein Papa gesagt, hey, wollt ihr Kekse haben? Und dann habe ich gesagt, ja, voll gerne. Und dann hat er mich wie so auf frischer Tat ertappt, nein, es gibt jetzt keine Kekse und hat mich dann so bloßgestellt. Also so, das ist jetzt eine komische Story,
Für mich echt. Ich glaube, das kennen ganz viele.
Also es war so, als würde er mich prüfen wollen, hey, wie reagierst du denn? Wir haben doch noch nicht mal Abend gegessen zum Beispiel. Also so, ja, obwohl ich halt ein Kind war und das war für mich damals schon so schlimm.
Ja, ist es auch.
In der Situation, ja.
Kindern bringt man dann halt bei, dass ihre Gefühle nicht, also nicht gehört werden und auch nicht so zählen.
Mhm.
Und dann werden aus diesen Kindern Erwachsene, die genau das glauben und all die Gefühle, die kommen, gar nicht ausdrücken können.
Mhm.
Das ist das Hauptproblem in der Gesellschaft.
Ja.
Also.
Ja, irgendwie denke ich mir auch, dass es so viele haben, aber ja, ich habe halt auch noch so ein Thema, dass ich den Glaube, also ich glaube, dass ich mich ganz stark verändern muss und ständig an mir arbeiten muss, damit ich gut bin, damit ich jemand kennenlernen darf. Ansonsten werde ich nur wieder in Beziehungen gehen, die gar nicht gut sind für mich oder die gar nicht passen. Also ich habe wirklich den Gedanke, ich muss mich verändern.
Ja, du hast mir eine riesen Latte an Sachen geschickt, die du schon gemacht hast.
Ja.
Und man kann natürlich an sich rum optimieren, wie verrückt. Du kannst Seminare besuchen, du kannst Coachings machen, du kannst alles machen, aber du musst auch verstehen, wie das alles zusammenhängt. Und wenn man das, und vor allen Dingen aber auch die Glaubenssätze verändern, ne?
Mhm.
Wissen, dass du ursächlich gut bist. Und das trifft auf alle zu. Jeder hat vielleicht so ein paar Merkwürdigkeiten, die man so entwickelt und Schwierigkeiten, aber ursächlich sind wir alle gut.
Ja, das ist mir schon klar, aber gefühlsmäßig ist es mir nicht klar.
Ja.
Also es fühlt sich halt irgendwie nicht so an, auch wenn ich viel dafür tue oder wenn ich es versuche zu glauben.
Wo fühlst du denn, dass du nicht gut bist? Gibt es Situationen, wo du merkst, wäre ich so und so, wäre das alles einfacher?
Ja, gerade beim Osteopathieunterricht vergleiche ich mich halt auch und sehe dann, ah, die anderen lernen es schneller, die machen es besser und ich mache es nicht so gut wie die anderen. Oder werde es gar nicht lernen,
ist das
im schlimmsten Fall.
Faktenbasiert oder unterstützt? Oder ist es einfach was, was du denkst?
Ich glaube, das denke ich einfach nur,
mhm.
Weil ich bin noch in Ausbildung und manchmal habe ich echt große oder hohe Ansprüche an mich. Wenn ich dann normal drüber nachdenke, weiß ich, das macht keinen Sinn.
Naja, diese hohen Ansprüche an dich hast du, weil du ein Niveau erreichen musst, auf dem dann nicht mehr über dich gelacht werden kann.
Mhm.
Aber du kannst Professorin werden, dein Vater würde seine Taktik ja nicht ändern.
Ja.
Darum lass es.
Also, ja, da bin ich echt intensiv dran, dass ich versuche, dass das, was meine Eltern von mir denken oder erwarten, dass es mir egal ist. Aber das ist schwierig.
Ja, klar. Ja. Das ist die große Kunst, weil es gibt so viele Menschen, die in Erwartung anderer ihr ganzes Leben gestalten, dass sie niemals zu sich selbst finden.
Mhm.
Mein Lieblingsbeispiel sind immer, obwohl nicht das absolute Lieblingsbeispiel, das ist jemand aus dem näheren Umfeld, die einen Job gelernt hat, obwohl sie bessere Chancen hätte, also oder bessere Qualifikationen. Die hatte einen top, top, top Job und ist quasi, hat sich auf das Niveau ihres Vaters begeben und arbeitet mit dem in der Hoffnung, dass er irgendwann sagt, gut gemacht,
ja,
und ist sofort krank geworden. Also so, dass sie im Grunde ihren Job nicht mehr ausüben kann. Aber das zweitliebste Beispiel sind Rechtsanwaltsfamilien. Das ist, also die große Kanzleien haben. Da ist es ganz, ganz oft so, dass sämtliche Kinder sich daran orientieren müssen, weil es erwartet wird, und nicht die Kraft finden zu sagen, aber ich bin eigentlich was Eigenes. Und die leben ihr Leben dahin natürlich in wirtschaftlicher Sicherheit, aber in emotionaler Kälte.
Ja.
Und das darf halt nicht passieren.
Ja, ich merke das auch schon und ich bin da auch in dem Prozess, aber trotzdem immer noch nicht draußen. So zum Beispiel, ich habe damals eine Ausbildung bei Bosch gemacht und da wurde mir immer gesagt, bleib doch dort, da verdienst du Geld, da kannst du dich gut hocharbeiten, vor allem von den Eltern, eher von meinem Papa. Und da war ich dann total stolz, dass ich mich halt dagegen entschieden habe und das gemacht habe, was ich möchte. Und ja, so kommen immer wieder so Situationen, wo ich dann schon das mache, was ich möchte. Aber im Endeffekt merke ich dann immer wieder, dass ich trotzdem noch mir wünsche, mein Papa sagt, hey, das machst du super und ist stolz auf mich und findet mich gut, so wie ich bin. Und das bekomme ich halt einfach nicht. Und ich weiß das, aber ich kann es noch nicht akzeptieren. Es geht nicht.
Aber dann erkenn doch an, dass du dir das wünschst. Und sag, ja, ach, guck mal, da ist wieder dieser große, große Wunsch, den ich total zu Recht haben darf.
Mhm.
Und der ganz unabhängig davon sein darf, ob der Wunsch erfüllt wird oder nicht. Ne?
Ja.
Nimm wahr, dass du den Wunsch hast. Es hilft dir viel mehr, als wenn er dann tatsächlich sagen würde, gut gemacht. Davon kannst du nämlich gar nichts packen.
Ja, das stimmt.
Und das Gleiche trifft natürlich auch auf Beziehungen zu. Ist doch logisch, dass du da genau das Gleiche willst wie im Rest des Lebens, nämlich jemanden, der dich meint und erfüllen kann, was du brauchst. Nun können Menschen tatsächlich nicht Gedanken lesen. Es gibt welche, die sind sensibel genug, wenn sie die Person gut kennen, dass sie dann erahnen, was gerade abläuft. Allen anderen erklärt man es halt. Und es reicht manchmal, wenn du es einmal sagst. So und so bin ich. Und das ist wirklich, ja, so eine Stelle, wo so ein Spalt ist in meinem System. Da muss sorgsam mit umgegangen werden. Ganz liebevoll. Und wenn ich still werde, will ich eigentlich was sagen. Das ist alles, was du wissen musst.
Ja, dazu müsste es aber erstmal so weit kommen, dass ich jemanden kennenlerne, wo ich mich dann so öffne. Beziehungsweise habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der das gesehen hat.
Weil du natürlich auch noch jung bist. Und die Typen, die du kennenlernst, auch jung sind. Da fehlt die Lebenserfahrung. Darum ist es so wahnsinnig wichtig, darüber zu reden. Was tragischerweise genau das ist, was du nicht so gut kannst. Noch nicht.
Ich arbeite dran, genau, aber ich habe halt zum Beispiel auch niemand, der gut mit mir drüber reden kann, außer meine Schwester. Und mit ihr rede ich gerne, aber ich kenne sie ja mittlerweile und weiß ihre Meinung und es ist immer dasselbe, wenn wir sprechen. Und das ist halt auch ein Thema bei mir, dass ich halt dann niemand kennenlernen oder niemand in meinem Leben habe, mit der oder mit dem ich darüber reden kann.
Was glaubst du, warum du niemanden hast, mit dem du darüber reden kannst?
Weil ich das komplett abblock. Ich merke, dass viele Menschen, oder was heißt viele, aber dass Menschen auf mich zukommen, aber aus irgendeinem Grund mache ich immer Stopp. Ganz gutes Beispiel, ich lerne irgendwo, also auf einer Party oder im Fitnessstudio, jemanden kennen und treffe die Person dann irgendwann nochmal, man kommt ins Gespräch und ich bin dann gleich von der Art her so, ich muss gleich weiter. Ich muss gleich weiter und kann jetzt nur kurz Hallo und wie geht's dir sagen und muss dann wieder weg.
Wo musst du denn hin?
Ich muss nirgends hin, aber ich halte es nicht aus.
Kannst du erfühlen, was da passiert in dir? Also es wird ja mit irgendeiner Angst überlagert sein, entdeckt zu werden, dass jemand deine Schwäche sieht, dass jemand merkt, wie du bist.
Ja, genau. Also, eher dieses, die Person merkt doch dann bestimmt irgendwann, dass ich komisch bin oder nicht so cool, wie sie dachte und dann will sie eh nichts mehr mit mir zu tun haben.
Mhm.
Deshalb halte ich das alles lieber versteckt von mir und ja.
Das heißt, du hältst dich grundsätzlich für gar nicht liebenswert?
Würde ich jetzt nicht sagen.
Dass du liebenswert bist oder dass du das denkst?
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich schon sagen, dass ich liebenswert bin.
Ich würde es auch sagen.
Ja.
Aber ich kenne dich nicht gut, aber ich denke ja. Wie die meisten.
Ja, ich kann es mir auch nicht erklären, warum ich in solchen Situationen so bin.
Weil sich noch nie jemand die Mühe gegeben hat, dich wirklich kennenlernen zu wollen.
Ich glaube schon, aber ich habe das immer sehr schnell abgeblockt.
Ich meine jetzt deinen Vater, deine Mutter.
Ja, und so. Okay.
Aber ja, genau.
Ja.
Du blockst es ab, weil du Angst hast, dass es nicht wahr ist. Ja, weil du, die wurde ja mit Zynismus oder Desinteresse. Hat deine Mutter Depression?
Ja. Da wurde auch nie wirklich so richtig drüber geredet. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe mich immer so gefühlt, dass ich nicht gesehen werde, dass man sich auch überhaupt nicht für mich interessiert. Und ich habe so eine Art an mir, wenn ich merke, jemand interessiert sich nicht 100% für mich, dann versuche ich es auch gar nicht. Da ist meine Schwester zum Beispiel genau das Gegenteil. Sie kämpft dann darum, um die Aufmerksamkeit und sagt, schau, ich bin so und so, guck her. Und ich bin so, dass ich direkt wegrennen oder mich eben verschließe.
Mhm.
Ich war auch als Kind extrem verschlossen. Und da wurde auch immer eher so ein bisschen drüber gelacht, dass ich ja die Verschlossene war, die in ihrer eigenen Welt lebt, die immer starr geschaut hat. Ja, aber es hat mich halt immer total verletzt, wenn meine Eltern das über mich gesagt haben und es so ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, statt zu fragen, warum ich denn so war.
Ja, klar.
Und es wird mir mittlerweile klar und es tut halt schon voll weh.
Ja, weil Eltern das genaue Gegenteil sein sollten. Ne? Die sollten sich für ihre Kinder maximal interessieren. Was macht dich aus? Was bewegt dich? Wie kann ich dich unterstützen beim Fliegenlernen?
Genau.
Aber häufig können die das für sich selber auch nicht.
Ja.
Und darum können sie es auch nicht weitergeben. Ja, das ist das Tragische.
Ja, das ist das Tragische. Das weiß ich ja mittlerweile auch irgendwie, aber ich konnte es so lange nicht verstehen und dachte immer, dass ich halt einfach komisch war, auch als Kind schon. Also ich kannte es nicht anders, dass ich halt einfach so war und es von anderen auch wiedergespiegelt bekam, dass ich mich ja nie öffne und immer die bin, die sich mit niemand teilt, immer für sich war. Und irgendwann habe ich dann versucht rauszufinden, warum ich so bin oder ob das wirklich ich bin oder ob das irgendeine Angst war. Oder ist.
Das ist irgendeine Angst. Kann
ja,
ich dir jetzt schon sagen.
Das hat mir auch meine Therapeutin gesagt. Und ich war damals so schockiert, weil es so eine also ich habe mich als introvertierte Person identifiziert. Und sie meinte eigentlich, dass ich das gar nicht bin. Und ich kenne mich ja auch irgendwo in anderen Situationen, wenn ich nicht in meinem Umkreis bin, als ich reisen war oder als ich von zu Hause ausgezogen bin, da war ich ein ganz anderer Mensch. Oder seitdem bin ich auch ein anderer Mensch.
Du bist wahnsinnig süß. Ja. Also dazu müsstet ihr sie sehen. Aber es ist, Lotte sitzt hier und lächelt und so, naja. Also, ich glaube fest daran, dass es hilft, sich die Nase blutig zu machen, so ein bisschen im Leben, weil es Dinge beschleunigt. Ich habe mich ganz, ganz ähnlich gefühlt wie du früher. Und ich war auch immer das seltsame Kind. Keiner wollte mit mir spielen, ja, niemand wollte mit mir gehen. Ich war diejenige, die Zettel hin und her getragen hat, ne? Für die anderen, willst du mit mir gehen? Ja, und ich war die Botin. So, niemand hat mir einen Zettel gegeben. Also ab und zu, aber nie die ich wollte. Ich bin beim Französisch-Austausch, bin ich bei so einem Typen gelandet. Also ohne, wir haben nicht mal Händchen gehalten, aber wir gingen miteinander, wie das halt so ist mit 12, 13. Einfach nur, damit es auch so bei mir ist. Völlig bescheuert. Und ganz viele Leute verlassen sich auf die Strategie, wenn ich mich nicht zeige und immer so ein bisschen hinterm Busch stehe, dann passiert mir auch nichts. Das Problem an der Strategie ist, hinter dem Busch kommt keiner, ne? Außer zum Pinkeln. Und darum bin ich irgendwann dazu übergegangen, mich vor den Busch zu stellen, mitten in die Party und zu sagen, das bin ich, so bin ich. Und dann gehen ganz, ganz viele weg, weil die nichts mit einem zu tun haben wollen oder nichts damit anfangen können. Aber die Guten, die sich für dich interessieren oder für mich in dem Fall, die bleiben. Alle anderen brauchst du sowieso nicht. Ja, man muss sich nicht mit Leuten gemein machen, die sich null für einen interessieren. Also nicht, sobald man ausgezogen ist. Ja.
Ja.
So. Und darum gibt es meiner Meinung nach gar nichts zu verlieren. Wenn du jetzt beispielsweise auf einer Party 5 Leute triffst, die dir alle gefallen, so zum Kennenlernen, und du erzählst allen, wer du bist. Ich komme super schüchtern rüber, ich neige dazu, sofort die Wand hochzufahren, wenn jemand was Persönliches will. ich wähle lieber die Einsamkeit, als dass ich mich irgendwie angreifbar mache und so weiter. Dann gehen vielleicht 4 weg und sagen, und das auf einer Party. Aber einer sagt, ach, das ist ja spannend. Und woher kommt das? Und wo bist du aufgehört? Und das hat dein Vater zu dir gesagt, gibt's ja nicht. Und was hat das mit dir gemacht? Diese Leute musst du finden.
Ja, mein Thema ist aber, dass wenn jemand sich für mich interessiert, sag ich trotzdem, nein, es kann nicht sein.
Ja.
Also selbst wenn ich mich mal dann traue, mich zu zeigen oder wenn es dann zu so einer Situation kommt, dass jemand nachfragt oder ja, sich für mich interessiert, dann glaube ich das nicht. Und dann bin ich bin da irgendwie in der Situation nicht. Ich handle dann komisch. Ganz einfach.
Kann ich total nachvollziehen.
Wie ändere ich das?
Ich habe jemanden geheiratet, weil ich dachte, naja gut, besser wird's nicht. Wenigstens interessiert sich jemand für mich. Ja?
Ja.
Das will ich dir gerne ersparen.
Ja, ich würde das auch nicht gerne machen.
Wichtig ist, habe ich festgestellt, dass man den Gedanken schon mal hat. Ja? Nehmen wir an, Philipp interessiert sich sehr für dich. Du findest Philipp eigentlich super. Philipp stellt die richtigen Fragen. Der ist immer da, wenn er sagt, dass er da ist. Der antwortet, der geht ans Telefon. Der hat sich gemerkt, welches deine Lieblingsblumen sind und so weiter. Dann kommt plötzlich der Gedanke, in Wahrheit hat Philipp einfach gerade nichts Besseres zu tun und hat noch nicht die Richtige kennengelernt. Bin hier nur so eine Platzhalterin. Und dann fängst du möglicherweise an, das Ganze zu sabotieren, indem du Beweise suchst, dass Philipp es wirklich nicht ernst mit dir meint. Hm?
Ja, ganz genau so ist es.
Genau. Und dann machst du ihm Vorwürfe, dann fängst du an, so komisch rumzukrampfen, wenn er mal mit den Jungs raus ist, dann fängst du an zu schmollen, dann bist du plötzlich nicht erreichbar für ihn, dann sagt er, was ist los, dann sagst du nichts und so weiter. So, was du damit machst, hat relativ wenig mit Philipp zu tun, sondern es ist einfach dein Ding, dir selbst zu beweisen, guck, ich habe recht, niemand liebt mich, weil ich es nicht wert bin. Philipp ist möglicherweise aber schlau genug zu sagen, warte mal, das passt alles überhaupt nicht zusammen, das hat gar nichts mit mir zu tun, ich frag mal nach. Selbst wenn Philipp das nicht tut, könntest du es überbrücken, weil du ja deinen Mechanismus schon kennst, indem du sagst, pass auf, Philipp, ich glaube so wenig daran, dass jemand mich lieben könnte, weil, kannst du kurz erklären oder auch nicht, dass ich manchmal schräge Sachen mache. Und wenn Philipp innerlich reif genug ist, alle anderen helfen dir sowieso nicht weiter, dann sagt er, ach, okay, ich kann das total differenzieren. Wenn Lotte rumspinnt wieder, weiß ich, es hat nichts mit mir zu tun. Was sie dann braucht, ist möglicherweise, dass sie einfach in den Arm nehme und sie ein bisschen weinen kann oder so. So.
Ja, aber die Menschen lerne ich irgendwie nicht kennen oder wie gesagt, die sehe ich nicht.
Die kommen nicht.
Die kommen nicht.
Ja, sie kommen nicht nah genug an dich ran. Ich kann dir genau sagen, warum du das machst.
Ja, bitte.
Weil du, also dieser Glaube daran, dass du nicht liebenswert bist und sowieso eigentlich auch die Aufmerksamkeit nicht verdienst, der ist so stark, dass du dir automatisch Leute aussuchst, die genau dieses Bild bestätigen. Das bedeutet, all diejenigen, die sagen, warte Lotte, ich will aber hinter den Busch gucken, die siebst du aus, weil, ja, langweilig, die triggern dich nicht so schön, es killert nicht, wenn die dich irgendwie komisch behandeln oder du kannst ja nicht dieses Gefühl entwickeln, diese Bestätigung, sondern du ziehst schön die ran, die sagen, guck, stimmt ja, stimmt, Lotte ist wirklich nicht liebenswert. Und das ist auch ein total klassischer Mechanismus, das machen auch ganz, ganz viele Leute, weil es leichter ist. Das Gehirn funktioniert ganz simpel. Das Ego hat die Aufgabe, dich dort zu halten, wo es bekannt ist. Ja, es kennt diese Situation und es denkt ja nicht eigenständig darüber nach, ist das das Beste oder nicht, sondern es ist das Bekannte. Und weil dir bekannt ist, dass du nicht wertgeschätzt wirst als Mensch, sorgt das Ego dafür, dass es wieder und wieder dasselbe Spiel abspielt. Ne? Nur die Leute. Das Hirn ist aber einfach nur so eine Masse aus Fett und ein bisschen Strom. Und du kannst es umtrainieren. Also das weiß man. Und darum funktionieren, das wäre jetzt hier ein bisschen zu schwach, aber darum funktionieren beispielsweise Affirmationen auch. Du kannst dem Gehirn sagen, was es denken soll. Und dann denkt es das irgendwann. Und genauso kannst du dem Hirn beibringen, Wir gucken jetzt nicht mehr nach dem Altbekannten. Wir lernen jetzt einen neuen Weg. Und dieser Weg sieht so aus. Wir nehmen jetzt nur noch Leute ins Gespräch, die eine Frage stellen, die sich was merken, die dich meinen, die dir ein gutes Gefühl geben. Den wichtigsten Schritt hast du ja schon gemacht, indem du merkst, dass du es tust.
Ja, weil ich mich ja so viel mit mir beschäftige. Aber dann wäre das ja wieder das Thema, dass ich wieder glaube, ich muss wieder so viel an mir ändern, dass es wieder oder dass ich überhaupt mal die Chance bekomme, so Menschen an mich ranzulassen. Und ich habe auch so, ich habe schon einige kennengelernt, die anders sind, die sich für mich interessieren. Aber da fühle ich mich dann auch ganz schnell unwohl. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Ich fühle mich sehr schnell unter Menschen unwohl.
Ja, weil es unbekanntes Terrain ist. Du könntest wahrscheinlich auch nicht gut aushalten, wenn du dich einfach mal gut fühlst. So. Auch das ist normal. Und ich möchte gerne den Zahn ziehen, dass du dich verändern musst. Du musst dich nicht verändern. Du bist gut, wie du bist. Aber du kannst deine Sichtweise weiterentwickeln. Und das ist ein Unterschied.
Und meinst du, dass ich dann irgendwann, wenn ich das oft genug übe zum Beispiel, dass ich mich dann irgendwann wohlfühle?
Ja. Ja.
Weil ich habe immer so, ich bin sehr gerne alleine und fühle mich dann auch wohl.
Ja, aber achte darauf, dass das Alleinesein nicht ein Schutzmechanismus wird, um dich zu bewahren vor diesen Situationen, die dir unangenehm sind.
Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gerne alleine bin oder ob es der Schutzmechanismus ist. Ich habe beide Gefühle immer.
Find's raus.
Wie?
Wenn du das andere Gefühl schon hast, kann es gut sein, dass es eher ein Schutzmechanismus ist. Und natürlich ist das für dich eingebildet, wahnsinnig gefährlich, dich anderen auszusetzen, weil es könnte ja zu einem tiefen Gespräch führen. Ne? Oder du musst dich irgendwo rausziehen. Das ist totaler Stress für dich. Ist doch klar. Und darum ist es die einfachere Variante, einfach zu sagen, nee, ich bin super gerne alleine. Guck, ich sitze hier seit 3 Wochen in meinem Zimmer, habe alles neu dekoriert, Blümchen auf dem Fensterbrett poliert. Fertig.
Ja.
So eine imaginäre Happiness, die man sich da herstellt.
Ja, ist super anstrengend irgendwie.
Ja. Und nicht, dass Alleinsein nicht super schön ist, aber es muss ein echtes Alleinsein sein, kein Schutzmechanismus, ne?
Ja, ich habe, glaube ich, beides. Also ich bin gerne allein, aber nicht nur. Und das bin ich zurzeit eben viel.
Ja.
Und bei mir ist es auch so, wenn jemand zum Beispiel sagt oder wenn ich jemand Neues kennenlerne und die Person sagt, hey, lass uns doch das oder das machen, schreib mir doch mal. Dann bin ich kann es trotzdem nicht. Ich muss dann warten, bis die Person schreibt. Und ich weiß, dass es so ein doofes Verhalten ist, dass ich das ja auch nicht möchte. Aber ich muss oder ich erwarte immer von anderen, sie müssen 5-mal auf mich zukommen. Erst dann verstehe ich, die könnten mich ja wirklich mögen. Mhm. Das genau. Ist so anstrengend.
Ja, vor allem ist es auch für alle anderen anstrengend, ne?
Ja,
wenn man dich
ja,
genau. Immer einladen muss, 1000 Mal,
genau.
Bitte komm doch jetzt, komm, wir stehen hier mit einem Orchester, komm mal runter, Rapunzel.
Ja, genau, ja. Und ich möchte diese Rolle nicht spielen.
Der wichtigste Schritt wirklich in dieser ganzen Entwicklung ist, dass einem klar ist, welche Mechanismen man hat und welche man bespielt. Und wenn du weißt, da kommt die Einladung von Philipp möchte mit mir Tennis spielen, ich liebe Tennis spielen, aber mal gucken, wie oft er noch sagt, bitte komm Tennis spielen.
Ja.
Dann nimm diesen Gedanken bitte und sag, ach guck mal, da ist wieder dieser Gedanke, dass sich jemand, ja, sich mir darbieten muss, 5-mal, bevor ich es wirklich glaube. Was passiert denn eigentlich, wenn ich es jetzt beim ersten Mal glaube? Ja, Philipp, ich komme Tennis spielen. Passiert was Schlimmes. So lernst du dazu, weißt du? Indem du dir bestätigst, und es im Leben geht immer was schief, ja, kann sein, dass Philipp dann kurzfristig absagt oder von der Tram erfasst wird, keine Ahnung. Aber probier's, spring. Das Leben musst du leben. Nur so kannst du verstehen, in welche Richtung du gehen willst.
Ja, das ist alles logisch irgendwie und ich versuche das auch schon, aber in den Situationen ist es ganz anders. Da bin ich von den Gefühlen irgendwie überwältigt und kann dann auch nicht anders handeln. Obwohl es mir im Nachhinein dann manchmal schon klar wird.
Genau, aber manchmal ist schon gut. So, wenn es dir klar wird, du kannst das Pferdchen auch von hinten aufzäumen, dann schreib es dir auf. Wenn man es aufschreibt mit der Hand, wird es fürs Gehirn wahrer. und sag, heute habe ich leider Philipp nicht zugesagt fürs Tennismatch, obwohl ich eigentlich wollte. So, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du lässt es so oder du schreibst Philipp, du Philipp, ich habe so einen ganz komischen Mechanismus in mir und der sagt, jemand muss fünfmal bitte sagen, damit ich es auch wirklich glaube. Hättest du Lust, morgen mit mir Tennis zu spielen? Dann drehst du den Spieß um und wirst proaktiv und somit langfristig Herrin deines Schicksals.
Ja, das stimmt. Aber wie mache ich das, wenn ich jemand Neues kennenlernen möchte oder ja, wenn es bei jemand Neuem ist, da mache ich ja schon Stopp, bevor es erstmal losgeht, sage ich mal.
Also, wenn du mit neuen Leuten umgehst,
ja,
die kennen dich nicht, du kennst sie nicht. Wenn irgendjemand sagt, hab keinen Bock mehr, bedeutet das nicht, ganz, ganz wichtig für all die Ghosting-Opfer da draußen, dass du ein schlechter Mensch bist. Das bedeutet lediglich, der andere hat keinen Bock mehr und nicht so tolle Kommunikationsskills. So. Also ist Dating total gefahrlos in der Hinsicht. Nehmen wir an, du lernst jemanden kennen auf irgendeiner Dating-App und der sagt, lass uns doch spazieren gehen. Und du merkst, Brust wird eng, sagst, nee, will ich nicht, spazieren gehen ist doof. Eine Woche später denkst du, ah, ich wäre so gern spazieren gegangen. Und dann schreibst du, hey du, sorry, genau das Gleiche. Ich habe so einen Mechanismus in mir, der verhindert, dass ich ja sage beim ersten Mal, weil ich so Angst habe, dass jemand nicht mich meint. Und dann sagt er, boah, das ist mir viel zu anstrengend. Was hättest du dann verloren? Nichts. Jemand, der unbekannt ist, sagt, nee, ist mir zu anstrengend. Du hast nur gewonnen, nämlich keine Zeitverschwendung. Oder er sagt, du, kein Problem, ich habe auch merkwürdige Quirks und ich kann damit umgehen, lass uns gerne heute spazieren gehen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Dazwischen gibt es eigentlich nichts, was relevant ist.
Ja, nur lerne ich auch solche nicht kennen, wo ich das Gefühl, ich kann es wahrscheinlich nicht mal fühlen, ah, das könnte jemand Interessantes sein.
Es geht ja jetzt erstmal darum, überhaupt in kleinen Schritten dahin zu kommen. Es geht nicht darum, für dich den Partner des Lebens zu finden.
Jetzt. Ja, das ist mir auch mittlerweile klar, dass es, glaube ich, nicht so schnell geht.
Wie denn auch? Was soll? Also du könntest ja gar nicht, ja?
Ja.
Aber du kannst üben und sagen, okay, wenn ich hier zusage, passiert nichts Schlimmes. Und möglicherweise mag der mich wirklich. Und möglicherweise interessiere ich ihn auch gar nicht. Macht aber nichts, weil es ist ein mir unbekannter Mensch.
Das hört sich so klein an irgendwie, wenn du das sagst. Für mich ist es ein Riesending.
Es ist riesig. Ich versuche nur, dir Hoffnung zu machen, dass es wirklich machbar ist. Lustig, du musst kleinteiliger werden. Denk nicht daran, ist das der Mann fürs Leben, sondern wo zeigen sich meine Muster? Das ist die Übung.
Ja, ich habe auch ein interessantes Muster, das mich voll stört irgendwie, wenn ich jemand kennenlerne, also einen Mann, den ich total mag, aber freundschaftlich, ist es oft so, das klingt voll blöd, aber dass die Person sich dann mehr erhofft und ich aber nicht. Und das weiß ich von Anfang an, aber ich genieße es dann so, die Zeit mit dieser Person. Aber irgendwann geht es sowieso auseinander, also ist man nicht mehr befreundet, weil es von Anfang an klar war, er hat mehr Interesse und ich nicht. Und das fühlt sich jedes Mal so scheiße an, weil es wie eine Trennung ist. Und in so eine Situation komme ich oft.
Ich fürchte, das passiert vielen. Ist halt so. Wenn du wirklich weißt, okay, das ist jetzt nur ein Freund und wird niemals mehr sein, sagt man das und verhält sich ja auch dementsprechend. Ne? So. Ja. Und dass sich jemand verknallt, passiert ständig in Freundschaften.
Ja. Ständig ist es jetzt nicht, aber ich wollte damit sagen, dass mir das dann immer total wehtut, weil ich mich in so einer Freundschaft voll öffnen kann.
Ja, ist ja trotzdem eine Trennung.
Genau.
Wie gehst du dann damit um?
Ich lasse es so stehen. Also irgendwann verläuft sich's und ich spreche das dann auch nicht mehr an. Ja, ist nicht so cool, ich weiß, aber...
Also wenn man Probleme nicht, oder sagen wir Themen, wenn man Themen nicht bespricht... lernt man halt auch nicht dazu. Ja, wir lernen ja durch soziale Interaktion. Darum finde ich jede Gelegenheit eigentlich gut, das zu üben.
Ja, ich glaube, ich muss einfach viel üben. Es ist
Ja, und du musst nicht noch einen Kurs machen und so weiter.
Ja, das habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ich muss dann auch das und das und das machen.
Das Leben zeigt dir das schon. Was du machen musst, ist genau hinhören bei dir. Und wirklich überlegen, ach guck mal, da ist der Abwehrmechanismus, hier ist das Muster, das hätte ich eigentlich gerne anders gemacht. So die kleinen Dinge. Und dann irgendwann blickst du zurück und denkst, ah, in der gleichen Situation hätte ich früher noch ganz anders reagiert. Und so wächst man.
Die Situation kenne ich, dass ich mich jetzt ein bisschen anders verhalte wie früher noch. Und da bin ich dann auch ganz stolz. Aber gerade in diesen Kontakten hat sich überhaupt nichts geändert. Eher in die andere Richtung.
Ja, kann auch sein, dass du anfängst, dich zu verstecken. Aber wenn du genau hinguckst, siehst du es ja rechtzeitig. Sagst, liebe Lotte, komm vor dem Busch. Viele Leute hoffen ja auf so einen großen Zauberstab, ab da wird alles gut. Ist aber nicht. Die Krux am Leben ist, dass alles, was Entwicklung ist, in klitzekleinen Schritten Stück für Stück für Stück für Stück passiert. Und irgendwann guckst du zurück und denkst, ha, vor 10 Jahren habe ich mich so verhalten und heute ist es schon ganz anders. Und die Beziehungen, die du führst, egal ob romantisch oder mit Freunden, die werden sich dementsprechend anpassen. Man kriegt immer die Beziehung, für die man bereit ist in dem Moment. Das ist also nicht die Welt schuld, sondern der eigene Entwicklungszustand.
Ja, glaube ich auch. Nur weiß ich nicht so genau, was sich ändern kann. Aber wahrscheinlich glaube ich einfach oder hoffe, dass es viel schneller geht, wenn ich diese Affirmation höre und mein Glauben ändere, dass sich das dann von heute auf morgen ändert. Aber es ist wahrscheinlich nicht so.
Nee. Nein. Und was du machen kannst, habe ich dir ja gesagt. Die meisten Leute hören sich unheimlich viel an und handeln nicht dementsprechend, weil die Handlung ja das Anstrengende daran ist. Mhm. Ne? Dieses Fühlen und die Aufmerksamkeit dahin richten. Aber es gibt nichts, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche bewusstseinserweiternden Drogen, die diesen Schritt überbrücken können und die ja auch nur kurzfristig. Also die Arbeit musst du so oder so machen. Also kannst du direkt damit anfangen. Easy.
Ja, easy. Es geht.
Es gibt halt keine Universallösung. Das ist leider so. Und vor allem gibt es halt nicht die schnelle Lösung, genau wie Abspecken. Das dauert einfach wahnsinnig lang.
Ja, es ist schon sehr viel passiert für mich in der letzten Zeit. Also früher war mir überhaupt nichts bewusst und da war ich auch so krass noch in dem Konstrukt von meiner Familie drin. Und es hat mich auch sehr belastet damals und innerhalb der letzten paar Jahre habe ich mich da schon so ein bisschen rausentwickelt und ich sehe schon viel Positives, aber es ist trotzdem schwer irgendwie.
Genau.
Aber es hört sich ja nach nicht so einem Riesenthema an eigentlich.
Was? Doch, natürlich ist es ein Riesenthema.
Ja, ein Riesenthema, aber es ist ja eigentlich nur eine Sache, an der ich arbeiten kann. Aber
es ist eine Sache, die sich auf ganz, ganz viele Bereiche deines Lebens auswirkt.
Ja, total.
Und das ist massiv für dich? Darauf kommt es doch an. Wenn es dich traurig macht, dann macht es dich traurig. Ist völlig egal, ob andere hochtraumatische Kindheiten hatten, die im Heim endeten oder auf der Straße, was weiß ich. Das subjektive Empfinden zählt.
Ja, das hört sich immer so irgendwie so blöd an, dass man so wenig erlebt hat oder wenig Schlimmes erlebt hat, aber für mich ist so groß oder so schlimm war. Oder es sich so schlimm ausgewirkt hat, sage ich jetzt mal, obwohl ich jetzt nicht geschlagen wurde oder sonst irgendwas.
Mit deiner Geschichte können 80% da draußen sich relaten, wie man heute sagt.
Ja.
Ja, die haben dasselbe erlebt und erleben es noch. Das heißt ja nicht, dass es gut ist, weil es so viele haben, sondern es ist bei allen gleich scheiße.
Mhm.
Es kam hier mal vor ein paar Wochen 2 Freundinnen einmarschiert, richtig, so, ja, heute wird mal ausgepackt. Und die eine sagte, nee, meine Geschichte ist viel, da ist eigentlich gar nicht so. Das war diejenige, die die ganze Zeit geweint hat.
Mhm.
Die andere, die eine auf dem Papier krassere Geschichte hatte, die war handfester damit, die war optimistischer. Die andere war in viel größerer Not.
Mhm.
Ja? Darum sage ich, subjektives Empfinden ist das Wichtigste. Dir geht es schlecht damit, darum änderst du das jetzt?
Ja.
In kleinen Schritten. Darum ist, sag ich ja immer wieder, so toll, Tagebuch zu führen, weil du dann nachlesen kannst, wie weit du gekommen bist. Weil sonst erinnert man sich nicht mehr, was für ein Häufchen man mal war.
Ja, als Kind war ich schon immer sehr, sehr viel traurig und konnte das gar nicht einordnen. Das kann ich mittlerweile schon. Und ich mache, also ich schreibe auch sehr viel für mich und sehe auch Fortschritte. Es ist nur nicht so schön, irgendwie so viel alleine zu sein und zu wissen, hey, ich bin selber schuld.
Was heißt denn schuld?
Oder verantwortlich.
So, ja. Und du kannst, die Einsamkeit ist ja selbst gewählt, ne? Die ist nicht, weil niemand mit dir zu tun haben will.
Ja.
Ja. Und wie du da rauskommst, das haben wir heute besprochen. Und ich lade dich sehr ein, offen zu den Leuten zu sein. Weil es dir hilft und den Prozess beschleunigt, massiv. Einfach zu sagen, Leute, das ist mein ganz großes, mein Humpelchen. Und wenn ich mich so verhalten habe, dann deshalb, sorry, ich will eigentlich Tennis spielen. Ja, ich kann das bloß überhaupt nicht ausdrücken. Und niemand mit Verstand und Gefühl wird sagen, wie blöd, mit Lotte wollen wir nichts zu tun haben. Sondern die sagen, ah, alles klar, wir haben uns schon gewundert. Okay, kapiert.
Ja, für mich ist es ja schon ein Riesenschritt von früher, als ich ein Kind war, weil ich da ja gar nichts preisgegeben habe. Ist es jetzt schon ein Riesenfortschritt, aber im Vergleich zu anderen bin ich immer noch sehr verschlossen.
Vergleich dich doch bitte
ja,
nicht.
Ja, das stimmt, aber man muss eben, oder ich sehe ja, wenn andere gute Beziehungen führen oder eine Freundschaft pflegen und ich das eben nicht so gut kann, ist es ja automatisch ein Vergleich.
Erkenn das doch an, dass du das noch nicht so gut kannst. Ich meine, das Sozialverhalten deiner Eltern ist ja auch nicht tipptopp.
Nee.
So. Woher sollst du es denn können?
Ja, eben.
Ich kann es noch nicht gut. Nicht, ich kann es nicht gut. Noch nicht. Mhm. Ist ein Unterschied.
Ja.
Ich habe noch nicht den richtigen Blick für Partner, aber noch nicht. Nicht gar nicht.
Ja, das fühlt sich schon anders an irgendwie. Und jeder hat ja irgendwie seine Themen. Das ist mir auch klar. Oder weiß ich ja auch, dass jeder so seine Themen hat. Aber man fokussiert sich dann trotzdem so sehr auf seins und macht es zu so einem großen Ding.
Ja, und für jeden ist der Schmerz gleichbedeutend oder gleichbedeutsam, ja? Also natürlich haben Leute größeren Schmerz, aber es kommt wirklich drauf an, wie es sich für dich anfühlt. Wenn für dich das Gefühl der Vereinsamung ja so massiv ist, dann ist das ebenso gleichbedeutend wie für jemanden, der, keine Ahnung, im Krieg aufgewachsen ist und alleine mit 6 Jahren sich mit einem kleinen Straßenladen mit gebrauchten Senfgläsern über Wasser gehalten hat, weißt du?
Mhm.
Da kann man nicht sagen, mein Schicksal ist aber weniger wert.
Ja.
Schmerz ist Schmerz, fertig.
Ja, fühlt sich ja ähnlich an.
Ja, und ja, ich glaube, eine Lehre, die wir alle aus diesem Podcast ziehen können, ist, nicht jeder sollte Eltern werden. Ist einfach so.
Ja, total. Vor allem, ich glaube nicht, dass meine Eltern das böse gemeint haben, aber sie haben mir das auch schon gesagt. Also, dass ich ungeplant war, dass sie mich trotzdem lieben, bla bla bla, aber
eigentlich
sowas zu hören.
Konnten wir nichts mit dir anfangen.
Ja, und das, also das hat man auch gemerkt oder auch im Nachhinein, das war nicht so gut.
Ja, es ist wahnsinnig unfair.
Ja, es ist unfair.
Dann wirklich, und ich bin froh, dass du da bist und du hoffentlich auch, aber dann ist wirklich ein Schwangerschaftsabbruch die weisere Lösung für alle Beteiligten.
Ja.
Und darum schaue ich mit Schaudern in die USA, weil da werden so viele ungeliebte Kinder geboren werden durch diese Abtreibungsgesetze. Katastrophe.
Ja, finde ich auch.
Ja. Aber gut. So oder so habe ich das Gefühl, dass du auf einem guten Weg bist.
Habe ich auch schon lange und Stück für Stück bessert sich's auch, ja.
Genau. Ich kann dir den Prozess nicht abkürzen.
Ja, ich weiß.
Geduld muss man haben.
Ich finde es echt interessant irgendwie. Das ist echt, es fühlt sich so klein an, dieses Thema. Nee, anders gesagt, es fühlt sich so groß an, aber ich weiß, dass es kleine Schritte sind einfach. Ist trotzdem jetzt klarer für mich.
Freut mich. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Labbert bin ich da. Danke. one.